Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausbruchsendung heute am 25.10.2020 auf RDL 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Ja, schön, dass ihr da seid. Im Studio sind heute Max und Conny und wir freuen uns sehr, dass wir gleich auch Thomas Meyer-Falk aus der Sicherungsverwahrung der JVA per Telefon dazuschalten können. Genau, dann haben wir heute wieder einen Beitrag aus dem Themenfeld Repression an den Rändern Europas, einen sehr bewegenden Beitrag, den uns ein Genosse, der in Hamburg in U-Haft sitzt, per Brief zugesendet hat, ein Interview mit einer Angehörigen von einem Menschen, der in Italien in Haft sitzt und Termine und wie immer ein kleines, feines Musikprogramm für euch.
Ja, hallo auch noch von mir, hier Max im Studio und wir warten auf Thomas und da ist er in der Leitung und ich hoffe, die Technik spielt jetzt mit und zwar...
Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Hallo, Thomas?
Ja, schönen guten Abend, Conny.
Hallo, Thomas. Hier sind Conny und Max. Grüß dich.
Ja, schönen guten Abend, euch beiden.
Ja, klasse, dass du jetzt da bist. Ich dachte schon gerade, die Technik spinnt vielleicht und... ja, das klingelt gar nicht, aber das ist wunderbar, dass das klappt, dass du jetzt heute Teil unserer Sendung wieder sein kannst.
Zum zweiten Mal schon. Ja, richtig cool.
Genau, bei unserer letzten Sendung am 27. September hatten wir dich ja zum ersten Mal live mit dabei. Also für mich auf jeden Fall war das ein super ergreifender Moment und das hat sich zumindest mal so ein bisschen angefühlt, als ob in dem Moment die Mauern zwischen uns kleiner geworden sind. Wie ist es dir denn jetzt seit der letzten Sendung ergangen? Was war denn so los in der Sicherungsverwahrung im letzten Monat in Freiburg?
Ja, herzlichen Dank. Ich danke euch und natürlich auch den anderen Redaktionsmitgliedern dafür, dass ich wieder die Möglichkeit bekomme, hier aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung zu berichten. Die letzten Wochen hat sich insbesondere jetzt zuletzt dann, was Corona angeht, wieder ein bisschen was getan. Sicherungsverwahrte, aber auch Menschen mit langen Haftstrafen, also zum Beispiel Menschen mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe, dürfen mehrfach im Jahr die Haftanstalt verlassen zu sogenannten Ausführungen. Da wird man bewacht von mehreren Bediensteten, kann dann durch die Stadt spazieren oder auch jemanden besuchen gehen. Und wegen den ansteigenden Corona-Zahlen wurde jetzt dann zuletzt verfügt, dass die Ausführungen nur noch in unbelebte Gegenden stattzufinden haben. Das heißt, das Betreten der Innenstadt, das Einkaufen gehen, das vielleicht sich auch in einer Bäckerei mal ein Frühstück holen, wurde für die Dauer der nächsten Wochen und mutmaßlich auch Monate erst einmal untersagt. Das trifft einige Insassen sehr, andere wiederum weniger. Vor wenigen Tagen war hier ein Insasse von meiner Station. Der ist einfach mit seiner Therapeutin draußen ein paar Stunden spazieren gewesen. Den hat es nicht groß tangiert. Andere Insassen, die die Ausführungen nutzen, um Lebensmittel zum Beispiel einzukaufen zu günstigeren Preisen, als sie die Firma Massak anbietet, beziehungsweise eben auch mal ganz andere Lebensmittel oder sonstige Gegenstände des täglichen Bedarfs, die trifft dieses Verbot, einkaufen zu gehen, schon viel stärker. Ebenso natürlich auch das Verbot, dass Besucherinnen oder Besucher zu der Ausführung hinzustoßen. Mich selbst zum Beispiel hat noch vor Corona eine Freundin und Genossin aus Stuttgart besucht und dann auch einmal eine ältere Freundin aus Bretten. Das wurde dann vorher angemeldet und dann haben die mich jeweils mehrere Stunden hier bei dem Spaziergang begleitet. Und das ist natürlich eine Einschränkung der Lebensqualität. Es gibt zugegebenermaßen wichtigere Probleme in dieser Welt, auch hierzulande. Aber wenn man berücksichtigt, dass das Leben in der Sicherungsverwahrung oder überhaupt im Gefängnis letztlich in weiten Zügen dem entspricht, was heutzutage in der Corona-Zeit bemängelt wird, nämlich das extrem reduzierte, die extrem reduzierten Möglichkeiten der sozialen Kontakte. Dann fallen, also wir hatten ja das Thema Lockdown draußen, wir haben ja aktuell Diskussionen, soll wieder ein Lockdown und sei es nur partiell erfolgen. Und im Zuge dessen wurde ja dann diskutiert, dass Menschen sehr davon getroffen sind draußen, wenn sie plötzlich nicht mehr die gewohnten Sozialkontakte pflegen können. Insbesondere bei jungen Menschen wurde ja beklagt, ihnen fehlt die Möglichkeit, sich gesellig zu treffen, zusammen zu feiern. Und all das wird ja Menschen in den Gefängnissen qua Einlieferung in die Anstalt zugemutet. Und wenn man dann von diesem relativ niedrigen Lebensstandard aus noch weitere Beschneidungen erfährt, dann belastet es weiter. Das wäre der eine Punkt. Ein anderer Punkt, ich hatte vor einigen Wochen und auch Monaten berichtet über einen Angriff von zwei Sicherungsverwahrten auf andere Sicherungsverwahrte, also die zwei jungen Sicherungsverwahrten sind in die Zelle von zwei Insassen eingedrungen und haben sie offenbar ja auch ein bisschen verprügelt. Anschließend gerieten die beiden noch in Verdacht, einen Giftanschlag geplant zu haben. Beide sind dann vorübergehend aus der Sicherungsverwahrung herausgenommen und in Untersuchungshaft untergebracht worden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Freiburg hatte nämlich entsprechend Haftbefehl erlassen wegen versuchten Mordes. Mir hat nun einer der beiden Tatverdächtigen geschrieben, der sitzt zurzeit in Offenburg in Untersuchungshaft, beziehungsweise saß in Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft wurde mittlerweile aufgehoben. Jetzt ist er wieder in Sicherungsverwahrung und wird vorübergehend in ein anderes Bundesland verlegt. Allerdings, und das ist natürlich dann die tragische Geschichte für diese beiden Insassen, die als Tatverdächtige gelten, es sollen Begutachtungen erfolgen, mit dem Ziel der zweiten Anordnung einer Sicherungsverwahrung. Das heißt, die werden selbstverständlich für den ihnen gemachten Tatvorwurf zumindest der Körperverletzung, als sie die Insassen da angegriffen haben, sich vor Gericht verantworten müssen. Allerdings beabsichtigt die Staatsanwaltschaft, wenn die Gutachten entsprechend negativ ausfallen, die zweite Verhängung der Sicherungsverwahrung zu beantragen. Was für die beiden, die noch relativ jung sind, also nicht mal groß 40 Jahre alt, besonders verheerend. Das heißt, sie werden nicht nur eine Haftstrafe absitzen müssen, sondern angesichts des Umstandes, dass möglicherweise ein zweites Mal die Sicherungsverwahrung angeordnet wird, auf ganz, ganz lange Zeit hinaus keinerlei Möglichkeit haben, entlassen zu werden. Das wären die zwei Punkte, die mir erstmal so spontan einfallen.
Okay, das nochmal kurz zum Verständnis. Die beiden waren in der Sicherungsverwahrung und werden jetzt nochmal zur Sicherungsverwahrung verurteilt.
Genau, das beide sind Sicherungsverwahrte. Die saßen seit mehreren Jahren hier in der JVA Freiburg in Sicherungsverwahrung. Beide haben sich bemüht, seit Kräften oder mit Kräften, soweit es geht, in ein anderes Bundesland verlegt zu werden, weil sie für sich angesichts ihrer Vollzugsgeschichte in Baden-Württemberg und der hiesigen Gegebenheiten in der JVA Freiburg keine Perspektive sahen, haben sie beantragt, in andere Bundesländer in Sicherungsverwahrung verlegt zu werden. Da hat die Vollzugsanstalt aus ihrer Sicht entsprechend drauf reagiert. Und dann haben sie halt auf die Verhaltensweisen zurückgegriffen, die ihnen vertraut waren. Das heißt, sie haben halt einfach Gewalt angewendet und haben dann auf diese Weise ihr Ziel erreicht, sondern sie haben leider mit diesen Mitteln gewissermaßen sich nur noch zu helfen gewusst, weil sie sich auf andere Weise nicht gehört gefühlt haben. Aber das ist ein Thema, das habe ich ja auch in anderem Zusammenhang kürzlich thematisiert, dass die Insassen hier sich immer mehr in die Ecke gedrängt fühlen oder ein Großteil der Insassen. Ich hatte mal berichtet über personelle Querelen, weil Vollzugsbedienstete aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung in den Bereich der Strafhaft versetzt wurden. Jetzt kann sich der Hörer oder die Hörerin natürlich die kritische Frage stellen, was beklagt ein Sicherungsverwahrter personelle Querelen oder die Versetzung von Bediensteten? Dazu muss man wissen, dass im Bereich der Sicherungsverwahrung viele Insassen über relativ wenig Außenkontakte verfügen. Da ist dann das uniformierte Personal, so traurig sich das dann auch anhört, oft der einzige oder wichtigste Ansprechpartner neben dem zuständigen Therapeuten bzw. der Therapeutin. Und wenn dann von heute auf morgen langjährige, erfahrene Bedienstete aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung entfernt werden, gehen da auch tatsächlich langjährige Beziehungen, so traurig sich das auch anhören mag, auseinander. Die Justizvollzugsanstalt begründet diese Versetzungen damit, dass die Bediensteten sich entsprechend zu wenig hier im Dienst gezeigt hätten. Sie seien zu oft krank gewesen, sie seien zu wenig flexibel gewesen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es fehlt halt tatsächlich an Personal. Das heißt, hier im Bereich der Sicherungsverwahrung werden die Zellen weiterhin um 18.45 Uhr zugeschlossen, anstatt wie eigentlich vorgesehen um 22 Uhr. Und da ist ein Grund Personalmangel. Und jetzt komme ich zurück auf die Frage, auf den Frage oder auf den Punkt, warum sich die Gefangenen in die Ecke gedrängt fühlen. Das heißt, auf der einen Seite beklagt die Vollzugsanstalt Personalmangel oder begründet den Ausfall von bestimmten Maßnahmen auch mit Personalmangel. Auf der anderen Seite hat das Vollzugspersonal genügend Zeit und Ressourcen zu ausgiebigen Zellenkontrollen. Seit einigen Monaten werden wöchentlich Zellen von Sicherungsverwahrten auf den Kopf gestellt. Das heißt, der Insasse muss den Haftraum verlassen, wird durchsucht und dann sind über mehrere Stunden hinweg zwei Bedienstete in diesem Haftraum zugange, durchsuchen den gesamten Haftraum, nehmen Sachen mit und röntgen dann diese Sachen, also so wie man es am Flughafen kennt, wenn man da die Schuhe ausziehen muss. Solche Apparate gibt es auch im Gefängnis. Und da wird gewissermaßen die Zelle auf links gedreht. Wenn man dann zurückkommt, sieht die Zelle aus, als wenn da ja eine Bombe eingeschlagen hätte. Und dafür hat das Personal genügend Ressourcen. Solche Maßnahmen gab es in den letzten Jahren eigentlich nur sporadisch oder vereinzelt und seit einigen Monaten systematisch. Und
das erklärst du dir das, dass das jetzt gerade so zunimmt, diese Maßnahme?
Es gab wohl letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, in der Justizvollzugsanstalt Freiburg im Strafhaftbereich eine größere Razzia, was Drogen angeht. Da wurde dann auch eine Vollzugsbedienstete offenbar in Gewahrsam genommen, die Handys in die Haftanstalt dort geschmuggelt haben soll. Also die Argumentation der Vollzugsanstalt ist halt Sicherheit und Ordnung und wir sind berechtigt, die Hafträume zu kontrollieren und wir müssen sie auch kontrollieren, um Gefahren abzuwenden. Allerdings muss man dazu sagen, also ich bin jetzt seit 2013 hier in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Irgendwelche gravierenden Vorgänge, die in ansatzweise damit zu tun hätten, dass Sachen in Hafträumen versteckt worden wären, die dann zu irgendwelchen Angriffen oder so missbraucht worden wären, sind mir also nicht erinnerlich.
Ja, das ist jetzt also quasi zum Thema Corona und sowieso schon erschwerten Haftbedingungen durch gekürztes Personal, verlängerte Schließzeiten, kommt dann noch diese Form der Schikane dazu. So ein bisschen ein Skandal auf jeden Fall. Jetzt vielleicht noch zu einem etwas erfreulicheren Thema. Ihr habt in der letzten Sendung über die Ausstellung Strafraum gesprochen. Jetzt hier draußen finden hier weiter Veranstaltungen dazu statt. Kriegt ihr da drin auch noch weiter was von der Geschichte mit so? Passiert anlässlich der Ausstellung und der 900-Jahr-Feier weiter im Knast auch was?
Also hier im Bereich der Sicherungsverwahrung bekomme ich gar nichts mit. Wie sich das im Bereich der Strafhaft verhält, entzieht sich momentan leider meiner Kenntnis, weil abends finden keinerlei Freizeitveranstaltungen statt, wie es noch vor Corona war. Anlässlich dieser Freizeitveranstaltungen konnte ich dann abends auch immer in den Strafhaftbau und hatte da dann persönlichen Kontakt mit den Menschen dort und das entfällt völlig. Also hier im Bereich der Sicherungsverwahrung bekommen wir gar nichts davon mit. Die Badische Zeitung hat wohl vor einigen Wochen mal über eine Diskussionsveranstaltung berichtet. Das war aber auch das Einzige, was wir hier davon mitbekommen haben.
Ja, wir haben hier im Abspann noch eine Ankündigung aus der Veranstaltungsreihe, quasi als Veranstaltungstipp, wo es so um Alternativen zum Knastsystem geht auch. Noch eine Frage an dich, auch irgendwie eine persönliche, weil du hast kein Internet, oder? Kein Internetzugang?
Nein, wir hier haben seit einigen Jahren zumindest einen Computer auf der Station, allerdings ohne Internetanschluss.
Und du bist trotzdem so unglaublich gut informiert. Wie machst du das?
Ich höre aufmerksam Nachrichten, ob auf Radio Dreieckland, Deutschlandfunk oder anderen öffentlich-rechtlichen Radiosendern und ich lese ganz intensiv Zeitungen.
Welche Zeitungen hast du da zur Verfügung?
Also aktuell bekomme ich die Möglichkeit, die Süddeutsche zu lesen. Auf der Station landet dann auch noch, das hat die Vollzugsanstalt organisiert, die FAZ. Dann habe ich noch die Möglichkeit, die Taz und das Neue Deutschland zu lesen. Außerdem die AK, also Analyse und Kritik, und noch aus dem linken Spektrum einige weitere Zeitungen und Zeitschriften.
Ja, das ist doch ein ganz beachtliches Repertoire. Okay, das erklärt natürlich einiges. Wir würden hier jetzt mal mit einem Musikstück weitermachen und du bleibst vielleicht kurz in der Leitung, wir besprechen, wie wir weiter vorgehen und was hören wir denn jetzt?
Genau, wir hören jetzt von Accidente Quiere la Libertad. Das hier?
So, jetzt kommt noch ein Beitrag von einem Genossen, der momentan seit 15 Monaten in Hamburg ist.
De las aves migratorias y me hace sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios, por favor, es lo mejor. Ves, es nuestra posición, que somos uno más. Que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Es la libertad, es la libertad. Una vida y vivirla en libertad. Tengo memoria siempre de a los animales, destratados como objetos a nuestra disposición. Yo no quiero obedecer y que nadie me obedezca. Somos tan sencillos y más firme convicción. Ves, es nuestra posición, que somos uno más. Que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad hay que reconocer que no somos los únicos en querer. Que la libertad, que la libertad. Una vida y vivirla en libertad. Que la libertad.
Ja, das war, wie hieß das Lied nochmal?
Von Accidente Quiere la Libertad.
Und wir verabschieden uns jetzt hier an der Stelle von Thomas.
Und ja. Genau, schön Thomas, dass du dabei warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Genau, und wir hören dich nächste Sendung wieder. Wir freuen uns sehr.
Ja. Ich danke euch beiden recht herzlich und wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Abend oder wann auch immer sie die Sendung als Podcast hören. Und ja, bleibt alle gesund. Alles Gute einstweilen.
Auf Wiederhören. Auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Und wie machen wir jetzt hier weiter? Nochmal Musik?
Nee, wir machen weiter mit dem nächsten Beitrag.
So, jetzt kommt noch ein Beitrag von einem Genossen, der momentan seit 15 Monaten in Hamburg in U-Haft einsitzt und gemeinsam mit zwei weiteren Menschen seit Juli letzten Jahres wegen angeblicher Verabredung zur Brandstiftung vor Gericht steht. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank von uns an dich, wenn du uns hörst. Ja, vielen Dank für diese wunderschönen und herzerwärmenden Worte. Solidarisch in den Äther und zurück. Ich freue mich, auf diesem Wege einige Gedanken teilen zu dürfen. Ich freue mich besonders, dies in einer solidarischen Radiosendung tun zu können. Das Radio hat in diesen nun fast 15 Monaten Knast eine neue Bedeutung für mich bekommen. In dieser Situation, in der Post Monate braucht und durch eine Vielzahl feindseliger Hände und Augen kontrolliert, zensiert oder aufgehalten wird, in der jedes Telefonat mitgehört und aufgezeichnet wird und die zwei halben Stunden Besuch im Monat hinter einer Glasscheibe gerade reichen, um zu hören, wie es den vermissten Menschen geht, stellt das Radio den wohl direktesten Input dar, den Gefangene erhalten können. Denn auch die meisten Postsendungen von Texten, Zeitschriften und sonstigen Materialien werden durch den Knast nach dessen Belieben zerstört und nahezu gänzlich nicht ausgehändigt. Was bleibt, sind häufig verspätete Tageszeitungen und Fernseher, deren Inhalte ja bereits eine Auswahl im Sinne der herrschenden Meinung und Ordnung darstellen. Die freien Radios mit ihren kritischen Inhalten haben in diesem Kontext großen Wert und die solidarischen, antiautoritären Sendungen nehmen darin nochmal eine besondere Rolle ein, denn sie sind parteiisch mit den Gefangenen, stehen an der Seite der Rebellinnen und Revolutionärinnen hinter Gittern.
Erfreulicherweise gibt es mit Ausbruch, PB-Radio, Das Brettchen, Radio Durchbruch, Current Times, Zwischen Gitterstäben, Kompliza, Anarchistisches Radio Wien und Berlin, Radio Fratz, um nur die zu nennen, die mir gerade einfallen, eine Vielzahl solcher Sendungen an verschiedenen Orten. Aktuelle Infos und Debatten zu sozialen Kämpfen, Stimmen aus den Knästen oder auch mal Grüße und Musik, die das Herz erwärmen, finden so ihren Weg hinter die Mauern. Um es nochmal ganz deutlich zu machen, es geht nicht darum, Gefangene in der Monotonie der Gefangenschaft zu unterhalten. Vielmehr bedeutet die Kommunikation solidarischer Radiosendungen ein Verbindungsstück, eine Eingebundenheit, die es ermöglichen kann, der Erpressung und Einschüchterung durch die Knäste entgegenzuwirken, die den Gefangenen Geborgenheit und Kraft spenden und die Isolation brechen kann. Dafür bedanke ich mich herzlich und ermutige alle, die diese tollen Sendungen mit viel Mühe und Ausdauer schaffen, weiterzumachen. Die letzten Monate gab es viele Hausdurchsuchungen, Festnahmen und neue Anklagen, die darauf abzielen, soziale Kämpfe zu ersticken und Rebellinnen und Revolutionärinnen zu verfolgen. Verschwenden wir keine Zeit mit ihren Konstrukten, ihren Anklagen und Scheinargumentationen. Sie haben keinen Einfluss auf unsere Solidarität. Wir werden immer an der Seite derer stehen, die der Herrschaft ein schnelles Ende bereiten wollen, die für ein Leben in Freiheit für alle kämpfen. Ich verabschiede mich und sende eine solidarische Umarmung mit einigen Zeilen der Anarchistin Ada Erika Müller. Diese hat in den 1920er Jahren unter dem Pseudonym A. Jansky-Sybal in der Hamburger anarchistischen Zeitung Alarm geschrieben und wurde bei Razzien gegen diese festgenommen. Ihr mir Verwandten rings auf weiter Erde, euch such und find ich, Gruß, Wort, Blick, Gebärde. Ist uns vertraut, ob wir auch nie uns sahen, uns eint ein Band, die Fernsten wurden nah. Ob wir verstreut auch und dem Auge fremd, mein Herz schlägt mit den euren ungehemmt. Das Herz im Werden heiß und jung entbrennt, das kein Staat und keine Grenze kennt. Eingefangener Anarchist in U-Haft Hamburg, September 2020. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen Beitrag. Wir machen weiter mit einem Lied, das sich der Genosse gewünscht hat, wie auch schon das Lied, das vor dem Beitrag gespielt wurde. Wir hören Contra la Contra, Black Rubber. We'll be right back.
wir kommen zu einem Freund, den wir über Briefe jetzt kennengelernt haben, nämlich Andreas Krebs. Andreas Krebs ist ein Langzeitgefangener, welcher über 18 Jahre seines Lebens bereits hinter Gittern verbracht hat. Und in dieser Zeit stellte er sich aktiv gegen Rassismus, Homophobie und Ausbeutung im Knast. Auch half er mit dabei, Organisierungen unter den Häftlingen aufzubauen. Zurzeit ist er in Italien inhaftiert und wurde eben am 24. April 2019 zu 24 Jahren Knast verurteilt. Und dieses Urteil ist diese Woche vor der nächsthöheren Instanz nochmal bestätigt worden. Andreas ist sehr schwer krank. Ihm wurde Nierenkrebs diagnostiziert und einiges deutet darauf hin, dass es auch deutsche Staatsschutzinteressen sein könnten, die die italienischen Behörden dazu bringt, eben den Gefangenen in einer lebensbedrohlichen Lage unversorgt zu lassen. Daher die lebensnotwendigen Operationen wird ja weiter verzögert, beziehungsweise ist so weit verzögert, dass sie eigentlich schon zu spät ist. Auch muss er selber für seine Spezialnahrung und Medikamente aufkommen. Und ich sprach eben mit Jutta, seiner Frau.
Ja, Jutta, ich spreche mit dir heute, weil wir darüber reden wollen, dass eben das Einsperren von Menschen ja nicht nur eine Strafe für die eingesperrte Person ist, sondern eben auch für das nähere Umfeld. Und dein Mann Andreas Krebs befindet sich ja gerade in Neapel in Haft.
Richtig.
Was heißt das denn für dich persönlich, dass dein Ehemann weggesperrt ist? Also wo merkst du, dass da krasse Einschnitte in deinem Leben stattfinden?
Ja, also im ersten Mal ist ja der krasse Einschnitt da, dass jemand von dem anderen weggesperrt wird. Also man ist ja eine Einheit als Pärchen oder als Familie. Und auf einmal kommt die Justitia und ist der Meinung, auf Rufmord zu reagieren und einige Leute in Haft zu stecken, unter anderem auch mein Mann. Dann die Ungerechtigkeit der sozialen Kompetenz der Leute, dass ich nicht nach Geschwätz anderer Leute Urteile fälle, ohne mich selbst zu überzeugen, was ist das eigentlich für ein Mensch, den kann ich nicht beurteilen innerhalb von 4 Stunden. Und dass sich in einer Haftanstalt dafür niemand interessiert, ist jemand schuld, unschuldig und wo kommt die Schuld her? Also ich bin jetzt nicht der Meinung zu sagen, dass die Schuld, ach, der hat eine schlechte Kindheit, deswegen hat er jetzt den Rentner erschlagen oder ein Auto aufgebrochen. Das ist nicht der Ursprung, sondern wo kommt das her, wie ist welche Situation entstanden? Und das wird oftmals bei Häftlingen nicht überprüft. Und die Angehörigen sind auch alles Kriminelle. Also wir werden also so behandelt, als wenn wir ein Verbrechen begangen haben. Ob zum Besuchtag, ob Post nicht ankommt, ob Pakete verschwinden. Und das zieht natürlich an die Psyche der Familienangehörigen.
Kannst du so ein bisschen zu den Schikanen, die du erfährst, noch ein bisschen näher dazu erzählen? Also so ein paar Beispiele. Woran merkt man das, dass man selber dann auch wie ein ja schon Häftling behandelt wird?
Das geht schon mal los. Also ich war ja nicht erst durch Andreas Krebs in Haft Besucherzeiten, sondern ich habe ja einen Jungen, der jetzt mittlerweile 25 ist, mit 15 verhaftet worden in der Berliner Wohnung. Schlagstöcke rauf auf den Bengel und abgeschleppt. Also weiß ich nicht, ob ein großer Orang-Uta-Affe da in der Wohnung saß. Da geht schon mal los bei der Verhaftung der Leute. Und dann, wenn man dann zum Besuchen kommt, man Beine auseinander, Finger hoch, Haare auseinander. Und dann kommen die einen schon frech. Und wenn man dann sagt, hallo, Anantonia, wie behandeln Sie mich denn? Dann kannst du gleich damit rechnen, dass du sofort raus darfst und dein Liebling oder dein Sohn oder Tochter oder jemanden nicht mehr besuchen darf. Besuchersperre 6 bis 8 Wochen. Also wenn wir der Meinung sind, dass wir den Inhaftierten schädigen können, dann kriegen wir als Besucher auch Besucherverbot, trotzdem wir nichts getan haben.
neben Besuchsverboten und eben Schikanen, dass Briefe manchmal nicht zugestellt werden oder Pakete zurückgeschickt werden, ist das ja auch finanziell sehr stark belastend, oder?
Ja, also finanziell ist es sehr stark belastend, so auch wie ältere Bürger, die ihre Angehörigen besuchen müssen ins Gefängnis, Taxifahrten, die Fahrt, die dahin geht. Manche sind gar nicht imstande von der Psyche, je öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und benutzen nur ein Fahrrad. Aber wenn die Haftanstalt denn kilometerweise entfernt sind, muss dann auch eine Fahrgelegenheit erstmal bezahlt werden, denn möchte man ja auch den 15-Euro-Automatenzug machen, den man hier in Deutschland machen kann. Der ist auch nicht bei jedem Menschen drin. Ob Klamotten, der Häftling nimmt ja meistens ab in der Haft. Manche nehmen natürlich zu, weil sie dann irgendwas essen, was nur mal kurz satt macht. Aber es ist ja alle Vierteljahre die Bekleidung zu bestücken, weil jeder auch jeden anderen beklaut und jeder hat von den anderen die Unterhosen an. Und wenn man da ein bisschen auf sein eigenes Ich achtet, dann möchte man auch seine eigenen Anziehsachen anhaben. Und daher sind immer Kosten, ob Blöcke, Briefmarken. Also so ein Häftling kostet eigentlich einmal Hartz IV, würde ich sagen, im Monat.
Ich würde nochmal vielleicht zurück auf diese Stigmatisierung, die ja eh ein Häftling automatisch bekommt, wenn er mal in der JVA saß, dann ist es immer gleich jemand ganz Gefährliches, Böses. Aber diese Stigmatisierung geht ja dann auch auf die Angehörigen weiter, oder? Dass dann weitere entfernte Verwandten sagen, oh, da halte ich Abstand, wenn man weiterhin zu seinem Nächsten in der Haft steht. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, also beim jüngeren Volk ist es so, dass die Eltern meist gemieden werden von dem Umfeld, weil der Jüngere ja dann, der in Haft ist, auf jeden Fall schlecht erzogen wurde von den Eltern. Und dann wird man über den Kamm geschert, dass man eigentlich dann mit den ganzen Sorgen alleine ist, trotzdem, wenn es denn Gruppentaten waren, da also jeder eigentlich für sich kämpft. Und bei Erwachsenen ist es natürlich auch so, dass ja, einmal Verbrecher, immer Verbrecher, die Frau ist Verbrecher, sonst würde sie ja den Mann nicht unterstützen oder zu ihm halten. Also ich habe durch meine Angelegenheit mit Andreas Krebs 1,5 Jahre zu Kontakt von 4 Kindern, 1,5 Jahre nur noch Kontakt mit 2 Kindern gehabt. Und jetzt habe ich mittlerweile wieder mit von 4 Kindern mit 3 Kindern sehr guten Kontakt, weil wir sind immer eine Einheit. Das 4. Kind ist jung, war selber in der Haft, hatte ich ja kurz erzählt, ist noch ein bisschen rebellisch, hat Abstand von Mutti genommen, weil ich ja jetzt mit einem Mörder zusammen bin. Und es könnte ja sein, dass ihm es am Kragen geht, weil Häftlinge untereinander sich ja dann auch gerne schlagen, weil jeder ja dann stärker sein will wie der andere oder sonst irgendwas. Also mein Sohn, der 25-Jährige, hat gar keinen Kontakt und alle Freundschaften meiner Kinder dürfen nicht fast nicht wissen, dass Andreas Krebs wegen Mord im Gefängnis sitzt. Weil sonst wäre der Kontakt ganz verboten. Also stehst du offen zu deinem Bürger, den du lieb hast, oder auch zu Leuten, weil du solidarisch jemanden unterstützen willst, bist du immer alleine im Grunde genommen. Oder findest Gleichgesinnte, die sich dann schon beide im Musikkeller treffen müssen.
Du hast ja jetzt schon mehrere Jahre damit erlebt, dass das nächste Angehörige von dir eben in Haft kam. Was ist denn so ein Mittel, um sich da so ein bisschen selber auch zu stärken? Was hast du denn da so, wie baust du dich da selber auf und wie kommt man da am besten mit um?
Also ich habe mich damit aufgebaut, dass mich im Endeffekt erstmal meine Familie interessiert. Und wenn ich meinen Familien, meinen Charakter, den ich besitze, immer widerspiegel und zeige, dass ich gleichbleibend über Jahre so bin, dann wissen die engen Familienangehörigen, wo sie diese Liebe her haben, die sie selbst erlebt haben. Und dann findet sich das mit der Familie sehr gut wieder zusammen. Freunde der Familie oder Bekanntschaften, da höre ich zwar hin, aber ich bin schon seit Kind an in der Einstellung, ich mache das sowieso, was ich will. Erzähl, was du willst, deine Meinung ist vielleicht gut, aber ich mache ganz zum Schluss der Rechnung immer mein eigenes Rechenexempel.
Dann danke ich dir.
Jo, dann wünsche ich euch auch allen viel, viel Kraft. Und wer Andreas unterstützen will, kann gerne auf der Soli-Seite gucken. Da steht die Adresse. Und Andreas dankt allen Leuten, die hinter ihm stehen. Und das macht ihn auch Mut und Kraft, weiterzumachen. Weil Kämpfer unter Kämpfer müssen einfach stark bleiben.
Mehr zu Andreas Krebs findet ihr eben, wie Jutta schon sagte, auf seinen Soli-Blogs. Und zwar andreaskrebs.blackblogs.org. Und Andreas hat auch ein Buch geschrieben, in dem er frei von der Leber wegschreibt über seine Erfahrung in seiner langjährigen Zeit als Häftling. Er war damals sehr lange in Bayern inhaftiert und auch geht es dann weiter von seiner Zeit ein bisschen, als er untergetaucht ist, über jetzt seine Erfahrungen, die er eben in Italien im Knast macht. Und wenn ihr dieses Buch, das trägt den Titel Der Taifun, denn Andreas ist begeisterter Kampfsportler und das war sein Name im Ring. Und wer Interesse hat, dieses Buch zu erwerben, das gibt es gegen eine Spende, Richtwert sind so 7 bis 10 Euro, der kann uns gerne eine E-Mail an ausbruch@rdl.de schreiben und wir schicken euch dann eins von seinen Exemplaren zu.
Time und was ich eigentlich meine. Es liegt nur one behind und nicht deine Langeweile. Nerv mich nicht mit deinen Luxusproblemen. Man braucht erst mein Zuhause und kann dann in Quarantäne. Alle Grenzen sind jetzt dicht auf diesem Planet. Und sich abgrenzen zu können, ist ein Privileg. Ja, Solidarität international und nicht Europas Außengrenzen als Massengrab.
Virus, miroir sinistre d'une société malade et pandémie capitaliste. Quel prix à une vie à la crise climatique. Quand on ferme des frontières pour des intérêts économiques, on parle de solidarité. Mais pour nous, pas pour eux, la quarantaine nous manifeste que le triage est déjà fait. Pour combattre les symptômes, on ignore le problème contaminé par la peur, overdose de nous-mêmes.
Αυγή δρόμη, ζωή σε καραντίνα. Πλασάρουν ασφάλεια, βιτρίνα με στολή. Χάνονται αόρατε ζωέ από την άλλη σε κελί. Και δεν μετράνε σε καμία στατιστική. Αγωνό καταστολή και ξεπούλημα τη υγεία. Τώρα το χρεώνουν ευθύνη ατομική. Μέτρα ραμμένα για μια στην κοινωνία που τη θένε ανελεύθερη και υποτακτική.
Like a mice in the cage. It means that my attitude will not be tamed. No survival, working class can't roll. Corporations sucking money and they're getting more. There's a call on the street, it's a war zone. Military brutalize my people. The revolution will survive, power to the people. I raise my fist up, fighting for my people. Step out, gun, shot, bullets. I trigger to kill us. I trigger to kill us. I trigger to kill us. Bullets. I trigger to kill us. Bullets. Bullets.
Humans in this city got to know their status. Sat in dome, standing still. They are cold like statues. Proper minds, stay in lines. News on life, working by us. Drones patrol the sky. Drones patrol the sky. Yeah.
Und Jahrzehnte gespart und jetzt wollt ihr klatschen für die Pflegekraft? Ihr redet von Solidarität im Land, doch wer regelt denn mit Peter Arzt den Regelbedarf? Sterbende Menschen an Grenzen mit Stacheldraht, deine Upper Class aufgebaut auf einem Massengrab. Ich bin nicht immun gegen die Krise, doch voll Tatendrang für Gegenmacht weltweit in der Nachbarschaft.
La Solidaridad se ramificó en continentes, el capitalismo ataca sin precedentes, hacen de la pre negocio de su gente, egoísmo falacia, la rabia es permanente. Pero olvidaron que las almas no tienen fronteras.
We ran down the public health system, privatized all services. My people are aware it's not in the air, capitalism the crisis. It's a system of billionaires, breeding conditions of starvation, sickness and anger. They say it's a lockdown, we call it a knockdown. Cause clearly they don't care, working class livelihoods vanishing into thin air. We declare revolution here and there.
So, il faut qu'on soit tous unis.
Ja, ihr habt gehört den Song Solidarité von La Monde est en Flamme. Genau, ein Zusammenschluss in diesem Fall von Babsi Tollwut, Miss Zebra, Lucy Vegas, Mal Elevé, Zidi und Anela.
Und wir machen weiter mit unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas. Heute mit Ausschnitten aus der Antira-Wochenschau vom 19. Oktober. Und ja, was die Antira-Wochenschau ist, das hört ihr dann am Ende des Beitrags.
Pullbacks und Internierungen. EU-finanzierte Gewalt gegen MigrantInnen in Libyen. Die libysche Küstenwache hat seit Jahresbeginn fast 9000 flüchtende Personen gewaltsam an ihrer Überfahrt nach Europa gehindert. Zurück auf dem libyschen Festland landen viele in den Internierungslagern des Departments for Combating Illegal Migration, DCIM. Die Zahl der internierten Personen beläuft sich gemäß aktuellen Schätzungen auf 2400. Wer nicht direkt von der UN anerkannten Government of National Accord, GNA, interniert wird, riskiert eine Internierung durch EntführerInnen. Ein tragisches Beispiel unter vielen hat die NGO Ärzte ohne Grenzen diese Woche bekannt gemacht. Rund 60 MigrantInnen, unter ihnen 24 Kinder, werden zurzeit in Sabratha gefangen gehalten. Bewaffnete und maskierte Personen hatten sie in ihrer Unterkunft in Al-Jilat im Süden von Sabratha aufgespürt und gewaltsam in einen Hangar eines ehemaligen Militärstützpunktes entführt. Bei einem Versuch zu fliehen, erschossen die EntführerInnen am 2. Oktober 3 Personen. Zitat: Einige konnten fliehen, andere wurden befreit, schreiben die Ärzte ohne Grenzen weiter. Die Gewalt gegen MigrantInnen auf dem libyschen Festland und vor der libyschen Küste wird von der EU mitgetragen, damit Menschen an der Flucht über das Mittelmeer gehindert und in das Bürgerkriegsland zurück verschleppt werden. Hat die EU die Küstenwache mit 16 Schnellbooten ausgerüstet und mindestens 477 BeamtInnen im Rahmen von EU-NAVFOR-MED Sophia ausgebildet. Seit 2017 wurden zudem fast 100 Millionen Euro in die Zusammenarbeit investiert.
Rassismus in Polizeilehrbüchern. In der Polizeiausbildung in NRW kommt tatsächlich das Buch Türken und Araber verstehen und vernehmen, herausgegeben im sogenannten Verlag für Polizeiwissenschaft, zum Einsatz. Nur schon das Titelbild reproduziert auf unglaubliche Weise rassistische Stereotype. Auch die Inhaltsangabe ist voller Absurditäten, rassistische Klischees und gröbste Verallgemeinerungen. Die Arbeit der weißen deutschen PolizistInnen wird glorifiziert, die Beschreibung der Reaktion der nicht-weißen, nicht-deutschen ZeugInnen, Betroffenen, Tatverdächtigen scheint einer schlechten Karikatur entsprungen zu sein und hat eine extrem othernde Wirkung. Welche sogenannten kulturellen Eigenarten die AutorInnen Dietmar Heubrock, Wiebke Boberg, Bianca Kolewe, Johanna Lübben und Saskia Orböck in dem von ihnen benannten Zitat türkisch-arabischen Kulturkreis Zitat Ende erkennen wollen, der Millionen von Menschen aus dutzenden Ländern umfasst, sei zudem mal dahingestellt. Mohammed Amjahid, der in einem Facebook-Post auf die sogenannten Lehrbücher aufmerksam macht, beschreibt es passend, Zitat, Menschen, die teilweise rein gar nichts teilen, weder kulturell noch sprachlich, geschweige denn zu antizipierende Verhaltensmuster, Zitat Ende. Ach ja, der Verlag gibt ja auch noch Russen verstehen, Russen vernehmen heraus, das in der Reproduktion von Vorurteilen dem anderen sogenannten Lehrbuch in nichts nachsteht. Stimmt, die Polizei hat kein Rassismusproblem. Hashtag kein Freund, kein Helfer. Reaktionen auf die Basel-Nazi-Freiprozesse. Am 24. November 2018 fand in Basel die Demonstration Basel-Nazi-frei statt, in der sich eine Vielzahl von AntifaschistInnen gegen eine Veranstaltung der rechtsextremen PNOS lautstark machten. Die Polizei versuchte, die Demonstrierenden aufzuhalten, zahlreiche Personen wurden festgenommen. Es stehen insgesamt 40 Verfahren an. Bisher wurden 6 AntifaschistInnen verurteilt. Der jüngste Fall betrifft eine Teilnehmerin der Demo, die zu einer 8-monatigen unbedingten Freiheitsstrafe wegen Landfriedensbruch verurteilt wurde. Dies, obwohl ihr keinerlei Beteiligung an Gewalttaten nachgewiesen werden konnte. Der Fall löst Diskussionen in der Stadt Basler Politik aus, wobei sich der verantwortliche Richter öffentlich rechtfertigen musste. Die Verurteilung reiht sich ein in eine seit mehreren Jahren anhaltende Tendenz, durch reaktionäre Law-and-Order-Maßnahmen die linke Bewegung zu kriminalisieren. So wird versucht, DemonstrantInnen in gute, friedliche und schlechte, gewalttätig extremistische Demonstranten zu spalten. Dabei wird nicht vor äußerst repressiven Maßnahmen zurückgeschreckt, um AktivistInnen abzuschrecken. Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 19. Oktober 2020 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik, schreibt eine Mail an antira@imada.ch.
Das waren, wie gesagt, nur Ausschnitte aus der Antira-Wochenschau und den ganzen Podcast könnt ihr auf megahex.fm anhören. Es waren jetzt nicht nur Themen von den Rändern Europas, aber antirassistische Themen auch aus dem Herzen Europas oder rassistische Themen. Wir machen jetzt weiter hier mit Musik. Viel Spaß. Schützt die Beine aus und
kommst nicht rein. In unseren Herzen kocht die Wut und der Bullen zivile wird für uns den ersten Stein. Er sperrt die Freiheit an einem neuen Kerker ein. Der Bullen zivile wird für uns den ersten Stein. Er trifft euch hart und rückt euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem war weg, voll was zerbricht. Er trifft euch hart, er trifft euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem war weg, voll was zerbricht.
Ja, wir kommen schon zum Ende der Sendung und haben jetzt noch ein paar Terminhinweise für euch. Genau, und zwar als nächstes erstmal die Einladung zur solidarischen Prozessbegleitung. Und zwar findet morgen am Montag, den 26.10. um 13 Uhr ein weiterer Prozesstag statt gegen die Besetzerinnen der Kronenstraße 21. Da wird es draußen auf jeden Fall eine Kundgebung vor dem Gericht geben, um die Angeklagte zu unterstützen und zu zeigen, dass Besetzen notwendig und keinesfalls kriminell ist.
Und ich halte hier jetzt auch den Soli-Wandkalender 2021 der BesetzerInnen-Kampagne in der Hand, weil ja jetzt gerade Soli-Partys auch eher rar gesät sind und Schwierigkeiten da sind, an Gelder zu generieren. Eine Idee ist dieser wunderschöne Wandkalender, der die Besetzungskampagne 2019 dokumentiert, und da war echt was los. Also ich kann euch den nur ans Herz legen, und den kriegt ihr auch in der Jus Fritz Buchhandlung, eben unter anderem um den Prozess, der morgen stattfindet, zu finanzieren.
Ja, der ist wirklich sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Legt ihn euch zu, der muss unbedingt in euer Zimmer. Genau, eine weitere Einladung zur solidarischen Prozessbegleitung gibt's aus Basel. Wir haben es eben gehört in der Rubrik Repressionen an den Außenrändern Europas. Da wird es Verhandlungstage geben gegen Teilnehmerinnen an einer Antinazi-Demonstration geben, und zwar auch am Montag, also auch morgen am 26.10. und auch nochmal am Dienstag, den 17.11. jeweils um 17 Uhr. Und vor allem wird es auch eine antifaschistische Demonstration am 28.11. geben, zu der auch ganz, ganz herzlich nach Basel eingeladen und aufgerufen wird, um ein Zeichen gegen Repression und Faschismus zu setzen.
Und falls bis dahin die Einreise nach Basel vielleicht nicht mehr so möglich ist, kann man auch hier was machen und organisieren. Außerdem
ist an dem Tag, also am 28.11. auch der dezentrale Aktionstag gegen Repression, der nämlich am Samstag vor dem Prozessauftakt zu den G20-Prozessen am Rondenberg stattfinden wird, was der 28.11. sein wird.
Da haltet Augen und Ohren offen, da wird es weitere Ankündigungen geben.
Dann einen weiteren Termin, zu dem wir euch gerne einladen möchten, findet am Mittwoch, den 11.11. um 19 Uhr in der KTS statt. Da geht es um die Balkanroute, die europäische Abschottungspolitik an den Landesgrenzen und ihre Folgen. Das wird einen Bericht und eine Diskussion von der Balkanbrücke Freiburg geben, und die Veranstaltung findet im Rahmen der kritischen Einführungstage statt. Diese kritischen Einführungstage, die finden statt vom 6. bis 30. November, und da lohnt es sich auf jeden Fall mal in das Programm zu gucken. Da gibt es ganz, ganz viele Veranstaltungen für neue Studierende, aber auch für alle anderen Interessierten, zum Beispiel zu feministischem Antifaschismus, zur Geschichte der extremen Rechten in Freiburg, eine Stadtrallye zum Thema Recht auf Stadt. Genau, die Termine findet ihr unter anderem auf taka.fr. Dann wird es auch am 11.11. eine Veranstaltung geben mit dem Titel Strafe muss sein, muss Strafe sein, andere Formen des gesellschaftlichen Umgangs mit Straffälligen. Die Veranstaltung findet online statt von 19 bis 20.30 Uhr. Wird angeboten von der Katholischen Akademie und der Caritas. Könnte ganz interessant sein, mal zu hören, wie dieses Thema in anderen Kreisen jenseits unserer linken Szene diskutiert wird. Und dann wie immer auch die Termine beim Ermittlungsausschuss und der Roten Hilfe, beides Einrichtungen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr Probleme, Stress mit Repression habt, Briefe von der Polizei oder Staatsanwaltschaft kommen, ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, da findet ihr Hilfe. Zum einen eben beim EA Freiburg, den erreicht ihr in der KTS und zwar jeden Montag von 19 bis 20 Uhr. Die Rote Hilfe-Sprechstunde ist immer am ersten Donnerstag im Monat 18.30 Uhr im linken Zentrum in der Glümerstraße und jeden dritten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität im Greta-Gelände.
Und wir sind am Ende unserer Sendung angelangt und sagen Tschüss.
Ja, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder am 29.11. Alle Sendungen zum Nachhören gibt's auf rdl.de.
Und ihr könnt uns schreiben, ausbruch@rdl.de, und wir machen jetzt noch ein Lied rein und lassen die nächsten Sendungsmachenden ins Studio.
Genau, passt auf euch auf, lasst euch nicht erwischen. Wir hören jetzt noch Sabotage von Graf Bocca.
Die ich so noch nie hatte. Morgen bin ich sicher dankbar für die Antwort auf meine Frage. Ey, ich will Luxus für alle. Und wenn ich dann Sabotage will, dass wir leicht nur deine Nächte und nicht nur Twitcher blasen. Bei des Service-Dienstes darf nicht drin, also frag mich auch nicht, was ich will. Bin im Bild, wenn du das willst, und Schildschirm, die ihre Maske gibt. Fällt mal nicht, aber du liest den Code. Fliegen unter dem Radar wie das Flüchtlingsboot. Alle sind durchsichtig und transparent wie aus Glas. Außer die Politik und Wachte mit Grenzschutz und der Wirtschaft. Ritter wachsen und das sagt dir dann den Saft. Wir bleiben kriminell und ziehen die Stecker. Tu me connais bien, j'ai trop crié sur tous tes liens. Satellite connecté, décollage, tu prends le combat.